Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zum ersten Konzert des Mozarteum Orchesters Salzburg, welches heuer wieder vor Publikum und im Saal stattfinden kann. Besser gesagt in Sälen, denn es findet gleich zweimal statt. Einmal im Orchesterhaus, im großen Saal und ein zweites Mal dann in der großen Aula der Universität Salzburg. Ein festliches Programm liegt hier auf den Pulten des Orchesters. Der Dirigent Tomasz Netopil ist einer der führenden Dirigenten seiner Generation aus Tschechien mit großer internationaler Karriere und wir freuen uns, dass er diesmal zu uns gekommen ist. Und er hat für die erste Programmhälfte dieses pausenlosen, etwa gut einstündigen Programms ein Kleinod aus seiner Heimat mitgebracht. Nämlich die 1892 komponierte Streicherserenade in Es-Dur, Opus 6 von Josef Suk. Vielleicht sind ältere Herrschaften unter Ihnen, welche bereits am 30. September 1981 bei einem Konzert der Tschechischen Philharmonie im großen Festspielhaus gewesen sind und sich an Josef Suk erinnern können. Der spielte damals nämlich das Violinkonzert von Alban Berg. Ja, das war aber nicht der Suk, um den es heute geht, sondern das war sein Enkel. Eine tschechische Musikerfamilie mindestens 4 Generationen lang, der Josef Suk, der Komponist Josef Suk, der berühmteste von allen, wurde am 4. Jänner 1874 in Czechowice in der Nähe von Prag geboren. Sein Vater war Lehrer und Organist. Er wuchs also schon musikalisch auf, er war früh begabt, er ging nach Prag, um zu studieren und sein Lehrer war niemand geringerer als der große Antonín Dvořák. Und mit diesem Antonín Dvořák blieb er sozusagen weit über dessen Tod hinaus noch sein Leben lang in Verbindung. Erstens heiratete er eine Tochter Dvořáks, Otilka, die er leider schon sehr früh wieder verloren hat. Und zweitens war Dvořák die bestimmende Figur, was seine Karriere, auch teilweise was seinen Stil betrifft. Josef Suk, auch berühmt geworden als zweiter Geiger des damals international außerordentlich erfolgreichen böhmischen Streichquartetts, ein Musiker, der nicht nur Violine spielte, auch dirigierte, auch unterrichtete später, und ein Komponist der Spätromantik. Ganz so einfach ist es allerdings auch wieder nicht. Doch zunächst einmal zu dem Stück, das wir heute hören und dann vielleicht auch noch, weil der Name so unbekannt ist in unseren Breitengraden oder wenig bekannt, ein bisschen was über das, was dann noch folgte in der Karriere des Josef Suk. Die Streicherserenade, wie gesagt, komponiert 1892, da war Suk 18 Jahre alt. Er war ein leidenschaftlicher Schüler seines Lehrers und er hatte sich gerade unsterblich verliebt in dessen jüngste Tochter Otilka. Das spiegelt sich auch in diesem Werk. Was sich noch darin spiegelt, ist die Vorgabe, die Antonín Dvořák ihm dafür gegeben hat. Suk neigte schon in jüngsten Jahren offenbar dazu, hauptsächlich in Molltonarten zu komponieren. Das hat Dvořák nicht ganz so gut gefallen. Er hat ihm gebeten, als Gesellenstück sozusagen eine Serenade in einer Dur-Tonart zu schreiben und es wurde Es-Dur. Allerdings finden wir in diesem Werk immer wieder melancholische Abschnitte, die sich dann wieder in Dur verwandeln. Es geht eigentlich ein wenig zwischen Dur und Moll hin und her, wie ja häufig in der Geschichte der Musik. Und wir fühlen uns erinnert an ein Gedicht von Rainer Maria Rilke, in dem er geschrieben hat, böhmischen Volkesweise greift mir ans Herz so eigen, ich zitiere jetzt frei, und diese Weise des böhmischen Volkes, die Weise der slawischen Volksmusik, auch ihre Tanzrhythmen, das hat schon etwas ganz Besonderes an sich, etwas, das einem wirklich ans Herz geht, etwas, das einen ergreifen kann und dann wieder zu einer großen Lebensfreude führen kann. Die Serenade, warum schreibt ein Komponist 1892 eine Serenade, das ist eine alte Form, eine Form, die wir vor allem aus den Meisterwerken Wolfgang Amadeus Mozarts kennen. Er war der große Serenadenmeister der Klassik. Und die Serenade in Mozarts und Haydns Zeiten, das war eigentlich Tafelmusik. Das war keine Musik für den Konzertsaal, sondern das war Musik zu festlichen Gelegenheiten, zu Hochzeiten, zu Festen aller Art. Und man durfte dabei spazieren gehen, essen, trinken, plaudern und so weiter. Ja, das war zu Sucks Zeiten natürlich nicht mehr der Fall. Schon Mozart hat sich ein wenig darüber geärgert, dass man seiner Musik nicht so genau zugehört hat in diesen Fällen. Dann ist die Serenade eigentlich von den Spielplänen der Konzerte mehr oder weniger für eine Zeit lang verschwunden. Und so um die Mitte des 19. Jahrhunderts kam dann eine Renaissance. Und da war die Serenade natürlich ein Konzertstück. Also keine reine Abendmusik, wie das ja eigentlich heißt, Serenata, eine Musik zur abendlichen Erlustigung, sondern einfach eine kleine Sinfonie, könnte man fast sagen. Zum Beispiel hat sich Johannes Brahms mit seinen Serenaden den Weg zur Sinfonie gebahnt. Berühmte Streicherserenaden gibt es auch von Dvořák, von Tschaikowski aus Holbergs Zeit, von Edvard Grieg, von Edvard Elgar und so weiter, auch von vielen Komponisten, die man heute oft zu Unrecht nicht mehr so gut kennt. Was Suk sicherlich auch kannte, waren die damals viel gespielten Serenaden des Brahms-Freundes und sogenannten Serenadenfuchses, nämlich des aus der Steiermark gebürtigen in Wien unterrichtenden Robert Fuchs, der auch ein großer Kompositionslehrer war. Das waren die Vorbilder, doch Suk findet hier durchaus seinen eigenen Weg, damit umzugehen. Er schreibt ein Stück in den üblichen vier Sätzen, also in den damals üblichen, die alten Serenaden hatten ja meistens mehr Sätzen. Es entspricht also doch eher einer symphonischen Form, aber er schreibt den Scherzo-Satz, der bei ihm kein wirklicher ist, nicht an der dritten Stelle, sondern an der zweiten. Das Werk beginnt allerdings mit einem Andante con moto, einem schwelgerischen Satz, einer Musik, die uns träumen lässt von schönen Landschaften in Mittelböhmen. Es folgt dann ein Allegro ma non troppo e grazioso, eben an zweiter Stelle. Es ist mitunter graziös, wie schon die Bezeichnung sagt. Es ist nicht zu schnell, wie auch die Bezeichnung sagt. Und es ist auch mitunter dramatisch. Es gibt einige Sequenzen, vor allem gegen Ende, wo das sich ein wenig dramatischer aufbäumt. Dann das wunderbare Adagio più andante, also mit einem ein wenig schnelleren Mittelteil. Und dann geht es wieder zurück zum Adagio. Das ist für mich ein Liebesgedicht. Es ist einfach eine Liebeserklärung an das Mädchen, in welches Suk sich damals so unsterblich verliebt hat und das leider schon 1906, wenn ich das jetzt richtig im Gedächtnis habe, verstorben ist. Die Ehe dauerte dann doch etwa 15 Jahre, aber sie war für Suk die einzige große Liebe seines Lebens. Ein Schlusssatz, Allegro giocoso, ma non troppo presto, vivace. Hier kommt die ganze Lebenslust zum Vorschein, aber zwischendurch auch immer wieder diese schwermütigen Abschnitte. Und ist das Bezaubernde an dieser böhmischen Musik, überhaupt an vielem in der slawischen Musik, dass sie zwar schwermütig ist, aber trotzdem irgendetwas Befreiendes an sich hat. Es ist sozusagen Glück und Schwermut in einem, wie eine schöne Abenddämmerung. Ein kleiner Verweis noch, die Uraufführung, die öffentliche Uraufführung nach einigen privaten Aufführungen, die erst 1895 in Prag stattgefunden hat, die dirigierte damals Antonín Benevíz. Dieser Antonín Benevíz war der Violinlehrer Josef Suks und er hat eine kleine Salzburger Geschichte. Er war nämlich von 1861 bis 1863 in jungen Jahren Konzertmeister des Mozarteums, also ein Vorläufer des Konzertmeisters, der heute für sie spielen wird. Anton Benevíz war einer der großen Geiger seiner Zeit. Josef Suk noch ganz kurz. Ich muss ganz einfach ein bisschen Werbung für diesen Komponisten machen, der mir sehr am Herz liegt. Er hat dann später zu einer ganz eigenen Form der symphonischen Tondichtung gefunden. Vielleicht kennen Sie Azrael, der Todesengel, eine Art Requiem für Dvorak und Frau Ottilka, die knapp nacheinander gestorben sind. Und das ist sein Werk, das am ehesten noch in Konzertprogrammen auftaucht. Aber es gibt noch eine Reihe von weiteren Tondichtungen. Ein Sommermärchen ist auch besonders wunderbare Musik. Und diese Stücke, die kann man zwar auf CDs hören, aber bei uns nur sehr selten live erleben. Sie wären es wert. Suk findet hier zu einem eigenen Stil, mag die Streicherserenade noch sehr stark die Lehre bei Dvorak widerspiegeln, wenn auch schon auf kreative Art und Weise, so sind diese Tondichtungen dann von Originalität erfüllt. Er kommt dabei auch ein wenig in die Nähe eines Gustav Mahler. Jetzt aber zum zweiten großen Stück dieses Programms, zur Jupiter-Symphonie, also zur Symphonie in C-Dur, Köchelverzeichnis 551 und einer Symphonie, die Ihnen allen sehr, sehr gut bekannt sein dürfte. Diese Jupiter-Symphonie, die hat Mozart nicht so genannt. Er hat sie einfach Symphonie in C-Dur genannt. Seine 41. Symphonie der alten Zählung folgend und seine letzte. Der Namensgeber, wahrscheinlich erst posthum, also nach Mozarts Tod, war Johann Peter Salomon mit größter Wahrscheinlichkeit, der sehr tüchtige Komponist und Geiger und Musikmanager, würden wir halt sagen, der auch Haydn nach London gebracht hat. Der hat das dann herausgebracht in seinem Verlag, die Partitur, und war natürlich ein guter Geschäftsmann und wusste, ein Werk mit einem griffigen Namen verkauft sich besser als eines ohne einen solchen. Aber er hat ins Schwarze getroffen, denn das Werk ist wirklich ein olympisches Stück Musik. Komponiert im Sommer 1788 in Wien, und da gibt es jetzt Geheimnisse rundherum. Mozart komponierte, wie fast alle Komponisten seiner Zeit, ja praktisch nur, wenn er einen Auftrag bekommen hat. Er bekam sehr viele Aufträge, darum hat er auch sehr viel komponiert. Erst in der Romantik begannen dann Komponisten sozusagen aus sich heraus und ohne Auftrag zu komponieren. Bin mir da allerdings nicht so ganz sicher, was das betrifft, aber das wäre einen eigenen Vortragsabend wert. Wir wissen jedenfalls, im Gegensatz zu fast allen anderen Werken Mozarts, nicht, wer diese drei letzten Symphonien, die da im Sommer 1788 entstanden sind, in Auftrag gegeben hat. Es gibt kein Dokument dafür. Es gibt auch kein Dokument dafür, dass diese Symphonien noch zu Mozarts Lebzeiten, er lebte ja immerhin noch gute drei Jahre lang, irgendwo aufgeführt worden wären. Es gibt eine Vermutung, nämlich dass eine der drei Symphonien bei der Kaiserkrönung Leopolds II. In Frankfurt am Main 1790 uraufgeführt worden ist. Da war Mozart am Ort und auch als Leiter der Kapelle tätig. Und das wissen wir auch aus seinen Briefen. Es ist ein großes Stück von ihm dort aufgeführt worden. Es muss sich um eine Symphonie gehandelt haben. Er verschweigt uns aber, welche es gewesen ist. Und auch die anderen Dokumente nennen nicht einen Namen oder eine Nummer oder eine Tonart dieser Symphonie. Ich persönlich vermute sehr stark, dass es die Jupiter-Symphonie gewesen ist. Denn sie ist zweifellos die festlichste von den dreien und für eine Kaiserkrönung eigentlich am besten geeignet. Der große, mittlerweile selige Nikolaus Annoncourt hat diese drei letzten Mozart-Symphonien als ein instrumentales Oratorium bezeichnet, also als eine Art Trilogie, als eine Art Botschaft, als eine letzten Endes programmatische Musik, deren Programm aber nicht bekannt gegeben wird. Es geht um das Leben. Wenn Sie an die S-Dur-Symphonie denken, dann geht es hier um den Widerstreit im Leben, auch um einen gewissen Kampf, wenn man so will, zwischen Dur und Moll, zwischen Licht und Dunkelheit. Wenn Sie an die G-Moll-Symphonie denken, mit dem berühmten Anfang mit der kleinen Sekunde, dann geht es hier eigentlich um die dünkleren Abschnitte des Lebens, eigentlich um jene Teile unseres Daseins, die eher von wehmütigen Gedanken erfüllt sind, und natürlich arbeitet sich dann Mozart wieder heraus aus diesen Stimmungen auf geniale Art und Weise. Die letzte, die Jupiter-Symphonie, die hat man auch als eine Art Apologie von C-Dur bezeichnet, also dass diese Tonart des Sieges, diese Tonart des Strahlens, diese Tonart der Freude hier sozusagen von all ihren Facetten aus gezeigt wird, mit all ihren Facetten, und das Ganze wird zu einer Art Triumphgesang, wenn man so will. Ich verwende das Wort Gesang, weil Mozarts Musik immer etwas mit Gesanglichkeit zu tun hat. Nun, da kann man alles Mögliche hineinfantasieren. Es ist jedenfalls großartige Musik. Es ist eine Synthese der Musik dieser Zeit, welche noch im Barock fußt, welche aber bereits ganz stark in die frühe Romantik vorausblickt und teilweise Beethoven bereits vorwegnimmt. Es ist ein Werk, welches mit einem Allegro vivace beginnt, dann folgt ein Menuett. Nein, dann folgt kein Menuett, das war bei Suk. Bei Mozart folgt ein Andante cantabile, ein gesangliches Andante, dann das Menuett und zum Schluss das großartige Molto Allegro. Ich könnte jetzt jeden Satz noch einzeln und detailliert analysieren. Man hat das Gesamtwerk als eine Verbindung von Galanterie und Gelehrtheit bezeichnet. Mir fehlt da ein wenig die Emotion, die bei Mozart sicherlich auch dahinter steckt. Es ist jedenfalls im ersten Satz so, dass er hier auf ein schönes Thema einer Bassarie, die er als Einlagearie für eine Oper eines Herrn Anfossi im Mai 1788 komponiert hatte, mit dem Text Un bacio di mano, zurückgegriffen hat. Er hat ja Themen, die ihm gelungen sind und die ihm auch selber gefallen hat, sehr gerne immer wieder verwendet, wie eigentlich alle großen Komponisten. Und es geht hier also auch um einen Kuss, wenn man auf den Text zurückgreifen will, aber das spielt, glaube ich, hier weniger Rolle. Er hat noch nicht diese Emphase eines Beethovens, einen musikalischen Kuss der ganzen Welt zu widmen, aber er beschreibt irgendwie bereits diese ganze Welt, seine Welt, die auf geheimnisvolle Art und Weise immer auch noch unsere Welt ist. Der zweite Satz, ein poesievoller Gesang. Mozart konnte eigentlich nicht komponieren, ohne Kantilenen zu schreiben. Seine Verbindung zur Oper, vor allem zur italienischen, war eine sehr, sehr starke. Ich habe gestern zufällig wieder einmal auch Lieder von ihm gehört. Auch da wird das spürbar. Er hat eigentlich immer gesungen, auch wenn er für eine Geige oder eine Flöte oder irgendein anderes Instrument komponiert hat. Dann ein Menuett, welches schon sehr kräftig daherkommt, also nicht mehr dieses typisch Rokoko-Höfische an sich hat, sondern auch schon an Beethoven vorausweist. Und dann das großartige Finale, diese Synthese von Homophonie und Polyphonie, also von Ein- und Mehrstimmigkeit, diese unglaubliche für damalige Zeit avantgardistische Synthese von Sonatensatz und Fuge, der man nicht widerstehen kann. Hier trifft der Sager von Galanterie und Gelehrtheit vielleicht phasenweise wirklich zu und mit einer strahlenden Coda, die wirklich schon ein wenig die Eroica Beethovens vorwegnimmt bzw. beeinflusst hat. So als wollte uns Mozart sagen, es geht weiter, es muss weitergehen. Ich bin überzeugt davon, es wäre auch bei ihm weitergegangen mit Symphonien, wenn er noch einen Auftrag bekommen hätte. Er hat diese drei Symphonien meiner Meinung nach durchaus aus sich herausgeschrieben, aber auch auf Vorrat komponiert, um einfach Werke sozusagen in der Tasche zu haben, wenn sie plötzlich gebraucht werden. Denken Sie an die Erfahrung, die er einmal in Linz gemacht hat, wo er in 2 Tagen eine Symphonie komponieren musste, weil er keine hatte. Sind wir froh, dass wir diese Meisterwerke, diese Krönung der klassischen Symphonik haben. Über das Ende hat man auch viel philosophiert. Man hat es mit dem Ende der Oper Falstaff von Giuseppe Verdi verglichen. Das ist ja auch eine Fuge. Noch dazu bei einem Komponisten, der Fugen gar nicht so gemocht hat. Und dieses Ende hat gewisse strukturelle Ähnlichkeiten mit dem Ende der Jupiter-Symphonie. Darauf kann ich jetzt nicht näher eingehen, aber Verdi hat sicherlich die Jupiter-Symphonie gekannt und auch geliebt. Aber es ist doch etwas ganz anderes. Bei Verdi nimmt ein alter Mann von einem langen, erfüllten Leben Abschied und kommt zur Erkenntnis mit Shakespeare, alles ist Spaß auf Erden. Mozart hätte dieses Shakespeare-Zitat wahrscheinlich auch unterschrieben. Er hatte auch gern seinen Spaß auf Erden und er hat auch nicht alles so ernst genommen. Aber er war ein Komponist 1788 in der vollen Kraft und Energie seines Könnens. Er sagt uns also eher, es geht weiter und Gottlob, es ging bei ihm noch weiter. Es kamen noch Werke wie die Zauberflöte oder La Clemenza di Tito oder das Klarinettenquintett. Und wenn ich zum Abschied noch auf unsere derzeitige Situation kurz zu sprechen kommen darf, es ist auch ein Werk und letzten Endes beide Werke dieses Konzertabends sind Stücke, die uns Hoffnung geben darauf, dass das Leben einfach weitergeht und wir wieder einmal strahlend vor Glück und Freude nebeneinander sitzen dürfen. Ich wünsche Ihnen ein vergnügliches, frohes und auch spannendes Konzert.